Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Ja, die Bundesliga-Saison, sie ist endlich wieder da. Es ist die dritte Bundesliga-Saison, seit unser Podcast hier aus dem Ei geschlüpft ist. Und den könnte ich natürlich nicht ohne den, ja, Leroy Sané an meiner Seite, man kann ihn ja nochmal erwähnen, machen. Es ist der liebe Anton, der einen Verlust verkraften musste diesen Sommer. Aber ich bin natürlich sehr froh, dass du auch für die neue Bundesliga-Saison wieder am Start bist.
Moritz, ich fühle mich auch wie frisch aus dem Ei gepellt, denn ich habe Lust, in diese Saison mit dir zusammen reinzustarten. Und sie ist ja auch, zumindest mal für mich, ganz gut losgegangen. Warum das so ist, wollen wir doch gleich mal zusammen erörtern.
Willkommen zu den Spieltagssiegern. Und Verlierer.
Und zwar, wie sollte es anders sein? Der Meister hat diese Saison eröffnet, der FC Bayern, zu Hause gegen Leipzig am Freitagabend. Und die Bayern haben gleich mal eine richtige Ansage an die Konkurrenz rausgehauen. Was eine Machtdemonstration. 6:0 haben sie Leipzig da aus der Allianz Arena geschossen. Und diese ganzen Diskussionen rundherum, kleiner Kader, Transferabsagen, wen interessiert das schon? 6:0, Olise, Luis Diaz, was für ein Tor übrigens von dem. Und dann natürlich noch ein schöner Hattrick von Harry Kane hinterher. Ja, ich würde mal sagen, das war ein gelungener Saisonstart für die Bayern. Und als Bayern-Fan, ja, da mache ich kein Geheimnis draus, war ich begeistert, weil auch die Art und Weise einfach gut war. Und diese Mannschaft wirklich Spaß gemacht hat. Ja, es gibt noch Baustellen. Ja, der Kader ist dünn. Ja, es war erst ein Spiel. Ja, vielleicht ist Leipzig auch nicht momentan der Maßstab, an den sich die Bayern dann letztendlich messen lassen müssen. Aber das hat Bock gemacht. Das war ein Auftakt nach Maß, wie er im Buche steht. Und ich würde mal sagen, da sind sie als mein erster Spieltagssieger der Saison 2025-26, auch ohne Leroy Sané, ganz gut aufgehoben. Da wirst selbst du, glaube ich, was heißt selbst du, das klingt jetzt so negativ, aber da wirst du mir beipflichten müssen. Und ja, es ist schön aus meiner Sicht, dass ich diese Saison mit den Bayern eröffnen darf. Du hast das Skript unmittelbar vor mir befüllt und ich weiß auch sehr zu schätzen, dass du sie mir natürlich übergelassen hast. Und ich, ja, damit freudestrahlend, ohnehin schon aufgrund unseres wieder anlaufenden Podcasts, aber jetzt auch noch mit den Bayern, hier reinstarten darf.
Ja, ich weiß doch, wie ich dich glücklich machen kann, Anton. Und wenn du sagst, ich darf dir nicht widersprechen, dann mache ich das auch nicht. Also das ist mal ein ganz klarer erster Spieltagssieger und den habe ich dir natürlich auch deswegen gelassen, dass du da noch ein bisschen, ja, schwelgen kannst in den ja, diesen Nachwirkungen dieses wirklich eindrucksvollen Eröffnungsspiels. Ich war gerade in Italien im Urlaub bis vor ein paar Tagen und da kriegst du manchmal, wenn du so Getränke bestellst, so drei Snacks so auf den Tisch dazugestellt. Und ich habe das Gefühl, so ein Bayern-Spiel ist da ähnlich. Du kriegst dieses Bayern-Spiel serviert und kriegst so diese drei Kane-Tore, kriegst du so automatisch mit auf den Tisch gestellt. Das geht gar nicht anders. So ähnlich habe ich mich da gefühlt, als ich dieses Spiel geguckt habe. Das lag irgendwie in der Luft, auch wenn andere, wie du schon gesagt hast, ein Olise, der jetzt auf der 10 spielt aktuell, da ja Musiala noch länger ausfällt und auch sonst die Bayern offensiv jetzt nicht so breit besetzt sind. Oder auch ein Diaz, das waren eher so die, die überzeugt haben in der ersten Hälfte. Aber ich finde, man hat dann einfach gemerkt, dass die Bayern eigentlich wenig verändert haben. Mussten sie ja auch nicht zur letzten Saison, gerade personell, aber auch vom Approach her, da geht dann so ein Diaz einfach rein und ja, spielt da jetzt vielleicht nicht sein allerbestes Spiel, aber auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Und das wird ja nur besser werden, je länger er mit diesen ja, Teamkollegen zusammenspielt. Aber das war schon richtig stark. Jonathan Tah für mich genauso richtig, richtig stark, seit er bei den Bayern ist. Das sind zwei richtig gute Neuzugänge gewesen. Und sonst ist dieses Team ja ungefähr gleich geblieben. Und das merkt man dann, finde ich, auch diese Kontinuität. Das läuft einfach bei den Bayern und deswegen ja, wie du gesagt hast, eine Machtdemonstration. Über die Leipziger sprechen wir später noch, aber das war schon richtig gut von den Bayern. Wobei man auch sagen muss, die Bayern zu Hause bei so einem Eröffnungsspiel, da ist der Gegner meistens eine arme Sau. Also die kommen da ja meistens raus und haben einfach richtig Bock, mal wieder ja, den Gegner nach allen Regeln der Kunst vorzuführen. Und das haben sie gemacht. Und deswegen sind sie ja auch zu Recht der erste Sieger.
Ja, Harry Kanes 8. Hattrick für die Bayern. Also, das ist mal eine Quote. Irgendwie in jedem 8. Spiel oder sowas hatte Schmiso währenddessen ausgerechnet, trifft dieser Mann einfach dreifach. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, Wahnsinnstart auch für ihn. Ich habe es ja angekündigt in unserer Prediction-Folge, da auch gerne noch mal reinhören. Die Torjägerkanone, die geht nur über ihn.
Das ist ein verrückter Take von dir. Also dafür sind wir bekannt, wie du darauf kommst. Ja. Nein, natürlich ist das ja der Hauptfavorit. Und wenn man sich dann so dieses erste Spiel anschaut, dann könnte man fast meinen, niemand anders hat eine Chance. Das ist jetzt keine Überreaktion von mir, aber das ist ein ganz gutes Stichwort. Wir wollen hier natürlich, wir haben ja den ersten Spieltag gesehen, auch mal so ein bisschen mit einem kleinen Augenzwinkern überreagieren auf manche Sachen. Kann natürlich ins Positive sein, kann auch ins Negative sein, also irgendwie ja vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Das ist dann die Aufgabe der anderen Person, zu sagen, hey Anton, jetzt bleib mal ruhig. Der Ansa, der wird doch nicht 47 Tore machen dieser Saison. Bleib mal ruhig. Kann aber sein, dass du auch recht hast damit. Werden wir sehen. Ich gehe mal über zu meinem ersten Sieger. Und das ist, ich habe es jetzt mal genannt, Team Schilzer. Natürlich unsere Lieblinge Christian Ilzer. Wir sind quasi eigentlich Christian Ilzer Fan-Podcast Nummer 1. Und das eben gepaart mit Andreas Schicker, dem sportlichen Leiter bei den Hoffenheimern. Die sind bei mir jetzt einfach mal erster Sieger. Wer so viel kritisiert, und da bin ich ja immer wirklich ganz weit vorne dabei gewesen bei Christian Ilzer und bei der letzten Saison der Hoffenheimer, und auch jetzt in unserer Vorschau-Folge, muss man dazu sagen. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, kann man sich noch reinziehen. Tierlist, Predictions, alles Mögliche, was ja der Podcast-Fußballfan so hören will, ist da mit drin. Und da habe ich auch gesagt, Christian Ilzer, ich bin da nicht voll überzeugt. Aber die Hoffenheimer direkt mal mit einem Auswärtssieg 2-1 gestartet in Leverkusen. Und das war nicht nur irgendwie so ein Glückssieg, sondern das war eine richtig gute Leistung, nachdem sie auch im Pokal schon sehr überzeugend weitergekommen sind. Und ich will deswegen beide hervorheben, weil das Team gut gespielt hat und aber auch, glaube ich, besser zusammengestellt ist, als wir vielleicht oder ich ihnen vielleicht ja dafür Kredit gegeben habe, und deswegen für mich mal die ersten Sieger. Und da gibt es auch direkt mal eine kleine Überreaktion von mir. Musst du mir jetzt sagen, ob das völlig übertrieben ist oder ob das vielleicht sogar in die richtige Richtung geht. Ich glaube, wir haben sie ins Niemandsland getippt oder vielleicht gerade so ins Mittelfeld mit Blick nach oben. Ich würde sagen, wir haben sie komplett unterschätzt, die Hoffenheimer. Ich sage, die entweder haben wir Ilzer und oder vielleicht auch den Kader unterschätzt. Da sind Spieler dabei, die jetzt schon gezeigt haben, krass, die sind richtig stark unterwegs, vielleicht auch in der ersten Liga. Und deswegen sage ich, die TSG wird sich für Europa qualifizieren diese Saison. Ist das völlig verrückt oder?
Das ist verrückt, würde ich sagen. Aber ich bin ja auch dabei gewesen bei diesem, wir waren müde, es zu betonen. Natürlich haben die Hoffenheimer auch über die letzten Jahre hinweg immer wieder einen Kader gehabt, wo man mit Fug und Recht argumentieren konnte, die können in die Richtung gehen. Aber sie haben es halt immer wieder aus den verschiedensten Gründen nicht geschafft und auch überhaupt gar nicht gezeigt. Im Gegenteil, die letzte Saison war ja katastrophal. Dementsprechend haben wir dann auch gesagt, oh ey, komm, jetzt sagen wir mal, die sind im Niemandsland, und dieser Saisonstart, ja, der könnte uns Lügen strafen. Es ist eine kleine Überreaktion, würde ich sagen, aber keine ganz ungerechtfertigte. Also ich bin nach diesem ersten Auftritt der Hoffenheimer auch sehr gespannt, wo das hinführen kann. Es ist, ja, eine berechtigte Überreaktion, aber für mich bleibt es noch eine Überreaktion. Ob es dann auch noch Europa gehen kann, da warte ich gerne nochmal ab, finde ich aber legitim, die an der Stelle hier mal zu droppen.
Ja, wenn wir es gerade schon sagen, dann können wir ja mal noch ganz kurz einen Take einer unserer Hörer mit reinnehmen. Der gute Leon hat nämlich über Instagram geschrieben, ich habe ja in der Story ja euch quasi aufgefordert, schickt uns Fragen, schickt uns eure Hot Takes, eure Takes, müssen nicht hot sein, können auch kalt sein, Hauptsache Takes oder Meinung oder Fragen. Und Leon schreibt, TSG Top 6, Aslani, Lemperle und Mörstedt, also alle drei Mittelstürmer, 8 oder mehr Saisontore.
Finde ich auch eine Überreaktion in dem Sinne, aber
ich muss dazu sagen, boah. Der Mann ist Hoffenheim-Fan, das vielleicht so ein bisschen zur Einordnung.
Gut, dann sage ich jetzt mal aus seiner Fansicht, sei ihm das am Ende gegönnt. Wer weiß, der Saisonstart war so vielversprechend, dass ich jetzt gar nicht per se widersprechen würde. Ich finde es natürlich einen sehr gewagten Take, eine gewagte These. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Hoffenheim-Fans nach diesem Start in die neue Bundesliga-Saison davon träumen und das vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Sie haben den Meister von vor 2 Jahren zu Hause geschlagen und das mit einer, wie du auch schon gesagt hast, sehr guten Leistung. Nicht nur irgendwie mit Glück hinten raus oder hier und da, nee, das war schon nicht unverdient. Und sie haben da eben auch wirklich geile Kicker mit dabei. Aslani, habe ich selbst auch gesagt, bin ich sehr gespannt drauf, hat jetzt direkt getroffen. Ja. Wenn der da in so einen Lauf kommt und die Mannschaft da nochmal so ein bisschen mit beflügeln kann, der hat ja letzte Saison bei Elversberg schon gezeigt, was das für ein mega Kicker ist. Wer weiß, wo es dann hingehen kann. Es ist passend zu den Überreaktionen, die wir hier auch mit einstreuen wollen, finde ich natürlich noch ein bisschen zu früh zu sagen, aber genau deswegen machen wir es ja auch. Und deswegen finde ich es gut. Danke auf jeden Fall für die Einsendung, Leon. Und wer weiß, vielleicht sitzen wir hier in ein paar Wochen und sagen, Leon, willst du nicht mal als Gast vorbeikommen und uns erklären, was da eigentlich los ist?
Ja, man kann ja kurz sagen, also Top 6 kann man sich vielleicht vorstellen. Das habe ich ja jetzt eben auch so ein bisschen gesagt. Aslani finde ich auch absolutes Brett. Ich hätte ihn wirklich gern bei Bremen gesehen, aber ich kann ihm auch nicht vorwerfen, da nicht hinzuwechseln aktuell. Die anderen beiden, da auf 8 oder mehr Saisontore zu kommen, das wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger, einfach weil die sich, glaube ich, auch gegenseitig ein bisschen Spielzeit wegnehmen werden. Ich glaube, Aslani wird auf jeden Fall die meiste Zeit spielen, wenn er fit bleibt. Dann kommt ja auch irgendwann noch ein Adam Loschek von der Verletzung zurück. Das ist noch ein bisschen hin, aber der wird dann sicher in dieser ganzen Hierarchie auch ja, nicht ganz unten stehen auf jeden Fall. Deswegen, das ist, glaube ich, schon ein krasser Take. Ich habe jetzt nicht mehr die Recherchearbeit betrieben, aber ich glaube, 3 Mittelstürmer im Kader mit 8 oder mehr Saisontoren, weiß nicht, ob es das schon mal gab in der Bundesliga. Vielleicht, ja, vielleicht irgend so eine verrückte Bayern-Mannschaft mit einem Pizarro oder so, aber sonst
Pizarro, kann ich mir schwer vorstellen. Santa Cruz und Janka oder so vielleicht.
Aber na gut. Übrigens auch nicht. Dann mache ich mal weiter. Einer, der sicher schon mal 8 plus Saisontore in der Bundesliga gemacht hat, ist mein nächster Sieger. Man könnte jetzt denken, es geht um Spieler, aber nein, es geht um Sandro Wagner. Der muss natürlich Sieger sein. Der hat nämlich sein Trainerdebüt in der Bundesliga gewonnen mit 3:1 mit dem FC Augsburg in Freiburg. Aber es war ein ganz, ganz verrücktes, kurioses Spiel. Die Augsburger haben, glaube ich, mit ihren einzigen 3 Torschüssen in der ersten Hälfte 3 Dinger gemacht. Freiburg kann da gefühlt schon 3:0 führen, bevor überhaupt irgendwie Augsburg mal eine Chance hatte. Gab auch ein Tor, das ganz knapp nach Abseits dann zurückgenommen wurde, der Freiburger. Also da war schon auch viel Glück dabei. Teilweise auch haarsträubende Fehlpässe. Das hat man, finde ich, in ein paar Spielen gesehen. Weiß nicht, ob das vielleicht so ein erster Spieltagsding ist. Aber da war auf jeden Fall viel Glück dabei. Aber dann haben sie es natürlich auch irgendwie gut ausgespielt. Und dann dieses typisch Augsburg. Und da gehe ich jetzt in so eine kleine Überreaktion über. Trotzdem wieder so hinten den Bus geparkt und dann halt so ein bisschen Umschalt, aber auch nicht wirklich sexy. Deswegen sage ich Augsburg, die werden auch unter Sandro Wagner diesen Status nicht los, dass sie so ein bisschen die graue Maus der Bundesliga sind, gerade was so den Fußball angeht. Weil erfolgreich ist er vielleicht, das müssen wir gucken. Aber auch da, wie gesagt, war ein bisschen Glück dabei. Da können die Freiburger auch mit mehr als einem Tor auf jeden Fall führen in der ersten Hälfte, bevor Augsburg da zu seinen Chancen kommt. Deswegen, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie viel erfolgreicher die werden. Vielleicht schon. Ich halte von Sandro Wagner eigentlich schon ordentlich was als Trainer. Auch wie er da an der Seitenlinie wieder abgegangen ist, das gefällt mir. Aber ich kann mir bisher einfach noch nicht so richtig vorstellen, auch wenn ich mir den Kader anschaue, dass die plötzlich attraktiven Fußball spielen. Und das war, glaube ich, auch eine der Forderungen der Vereinsführung, als man gesagt hat, wir suchen jetzt einen neuen Trainer. Auch da übrigens 2. herber Verlust für die Zwei-Mann-Mauer. Jes Torup nicht mehr am Start. Ja. Also da, das war wirklich ein Sommer. Boah, Sané und Jes Torup in einem Sommer zu verlieren. Das ist fies. Aber ja, Sandro Wagner trotzdem natürlich Sieger, weil erstes Bundesligaspiel als Trainer gewonnen.
Ja, dass wir überhaupt aus der Sommerpause zurückgekommen sind ohne Jes Torup und Leroy Sané. Ich finde, das solltet ihr uns da draußen auch sehr, sehr hoch anrechnen.
Ich wenn überhaupt noch jemand sagen, zuhört. Also stimmt. Vielleicht sind einfach alle von Bord gegangen.
Komplett irrelevant geworden ohne diese beiden Namen. Aber dafür haben wir ja jetzt einen Sandro Wagner, der vielleicht auch die Zwei-Mann-Mauer von der grauen Maus zum Superstar heben kann. Ich glaube nicht ganz, dass das stimmt, was du sagst. Also diese Überreaktion im Sinne von, dass sie dieses Image loswerden. Denn allein der Start, unabhängig vom Bundesliga-Start in die Amtszeit von Sandro Wagner, war etwas, was es in Augsburg so noch nie gegeben hat. Da gab es eine Pressekonferenz, seine Antrittspressekonferenz. Der Presseraum in Augsburg war pickepacke voll. Sie ging, glaube ich, lass mich lügen, 45 bis 50 Minuten. Wahrscheinlich auch Augsburger Rekord.
Wahrscheinlich, weil er noch drei Wasserflaschen ausgetrunken hat, oder?
Das vielleicht auch das, aber das war trotzdem auch, wie wir ihn kennen, rhetorisch lustig, gut. Und jetzt mit diesem Sieg gegen Freiburger, die wir, finde ich auch zu Recht, als eine der Mannschaften im oberen Tabellendrittel angesiedelt haben, kann ich mir vorstellen, dass da mehr und mehr draus entsteht. Es ist Augsburg, und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, es ist eben schwierig für diesen FCA, sich da hoch zu katapultieren mit Mannschaften, die eben quasi automatisch und von Natur aus schon eine etwas größere Strahlkraft haben. Aber ich glaube, Sandro Wagner hat definitiv das Potenzial dazu, Augsburg auf ein neues Level zu heben, was die Attraktivität angeht. Fußballerisch ist da sicherlich noch eine Entwicklung vonnöten, aber gerade so das Medieninteresse und das Ganze drumherum, das ist jetzt schon so angelaufen, dass es auf jeden Fall schon jetzt meiner Meinung nach da einen Sprung nach vorne gibt. Und wenn der sportliche Erfolg dazukommen sollte, dann ist da vielleicht was möglich. Aber deswegen habe ich eingangs gesagt, es ist nicht despektierlich gemeint, nur der FC Augsburg sich da in die ganz großen Sphären zu katapultieren, da müsste dann schon einer der Top-Ränge her und da sehe ich sie eben auch noch nicht.
Ja, ich meine, du hast jetzt viel so drumrum beschrieben um den Fußballplatz. Da sind sie natürlich attraktiver geworden. Nichts gegen Jes Torup, jetzt mit Sandro Wagner an der Seitenlinie. Das ist keine graue Maus, das ist, was ist das, ein grauer Bär oder sowas mit seiner Haarpracht. Das auf jeden Fall und auch so dieses ganze Mediending drumherum sehe ich absolut, aber ich glaube, das war ja nicht der Punkt, den die Vereinsführung meinte. Ich glaube, da ging es vor allem auch eben um den Fußball. Aber es ist der erste Spieltag. Wir werden ja es weiter beobachten und du wirst uns jetzt deinen zweiten Sieger nennen.
Den du ja vorhin schon mal leicht angeteasert hattest bei den Erklärungen der Überbewertung und es ist Ilias Ansah, Doppelpack-Torschütze von Union Berlin und Ansah für mich ganz klar Spieltagssieger. Unfassbar tolles Debüt, zwei unglaublich schöne Tore beim Sieg von Union gegen Stuttgart. Und ich habe den Jungen schon in der letzten Saison kommentieren dürfen bei Paderborn, damals gegen Schalke. Und selbst da war er einer der Besten auf dem Feld. Und es hat so unglaublich Spaß gemacht, dem zuzuschauen. So eine Dynamik. So ein Spielwitz und dann auch noch, jetzt wie er gezeigt hat, ein unglaublich toller Abschluss. Also für mich fast schon die Entdeckung des ersten Spieltags. Ich war von Anfang an, als Union ihn geholt hat, extrem begeistert von diesem Transfer und damit einhergehend meine erste Überbewertung. Ich glaube, Ilias Ansah fährt zur Weltmeisterschaft 2026. Du lachst.
Ich hatte Paris kurz
Brunner
die Hoffnung,
kommt direkt hinterher.
Ich glaube auch. Ich hatte gerade noch kurz die Hoffnung, dass der vielleicht eine andere Nationalität hat und du dich da so ein bisschen reingaunerst. Aber nee, der Mann ist Deutscher. Boah, das ist mal richtig. Also da hast du wirklich dem Namen Überreaktion alle Ehren gemacht. Respekt für diese Aussage. Und ich meine, das war ein richtig geiler Einstand. Das kann man nicht anders sagen. Zwei sehr, sehr geile Tore. Auch irgendwie Shoutout an Union, dass die dann auch immer wieder so den Mut haben, mal so einen Spieler zu holen aus der zweiten Liga. War ja auch jetzt nicht ganz billig. Also ich glaube, was waren es, 5 Millionen oder sogar ein bisschen mehr hat er gekostet. Das ist schon dann auch mal so ein Schritt. Finde ich, könnte man manchmal auch sich auch noch von anderen Vereinen erhoffen, die so ein bisschen in der Region spielen. Union hat sich getraut und wurde belohnt. Boah, Weltmeisterschaft, da ist er, glaube ich, da kann er wahrscheinlich 20 Buden machen und das wird wahrscheinlich eng. Aber,
ja,
aber
bei Woltemade hat ja auch eine gute Rückserie gereicht, ne, wie wir alle wissen. Nein, ein bisschen andere.
Nee, bisschen auf andere, jeden Fall trotzdem super Einstand und spannender Spieler auf jeden Fall.
Ja, ich bin sehr gespannt, was der uns noch alles anbieten wird. Wie gesagt, ich bin Fan jetzt schon und freue mich drauf, was da noch kommt. Also ich mal sehen, ob dieser Weltmeisterschaftstake sich noch irgendwann tragen wird. Aber ich bin auf jeden Fall der vollen Überzeugung, dass der für Furore sorgen kann und dass der auch eine ganz große Zukunft eben auch noch vor sich hat. 20 Jahre jung und die Anlagen sind einfach toll dementsprechend. Ich bin sehr gespannt und wer weiß, vielleicht ist dieser Take einer, der in die Geschichtsbücher eingehen wird, genau wie dein Take aus der Saisonvorschau-Folge. Und deswegen auch eine Neuheit, glaube ich, hier bei uns. Mein nächster Spieltagssieger bist tatsächlich du, Moritz. Denn du hast schon vor diesem ersten Spieltag gesagt, dass Eintracht Frankfurt vermutlich der erste Verfolger der Bayern werden wird. Und wenn man sich jetzt mal so die Tabelle der Bundesliga anschaut, siehe da. Ja, es ist der erste Spieltag, ich weiß. Aber die Frankfurter wirklich auch toll reingestartet. 4:1 gewonnen gegen Bremen. Das tut mir leid, aber sie haben eben gezeigt, was für eine Klasse sie haben. Und genau das hast du richtig analysiert und herausgestellt. Deswegen du als Spieltagssieger stellvertretend für die Eintracht. 4:1 Sieg gegen Bremen. Ja, aus Eintracht-Sicht toll, aus Bremen-Sicht schauen wir da gleich nochmal drauf. Aber es sind auch eben genau die Spieler, die du genannt hast. Das finde ich schon toll. Also bei Hoja zum Beispiel mit einem Doppelpack, den du auch hervorgehoben hast, dass er eben nochmal diesen Sprung jetzt in dieser Saison auch gemacht haben kann, von Talent zu Leistungsträger. Und diese Mannschaft ist bisher wirklich so gut dabei, so gut in Form, dass ich diese Aussage von dir mehr und mehr mittragen kann. Ich bin auch da sehr, sehr gespannt, wie sich da die nächsten Wochen und Monate präsentieren und entwickeln werden. Dementsprechend auch da viel Luft in Richtung Spitze. Also da kann ganz, ganz viel passieren. Und du als mein Spieltagssieger, weil du das eben so schön herausgestellt hast, schon vor der Saison.
Es ist ein grandioses Gefühl, eine große Ehre. Also vielen Dank dir dafür, dass du mich da wirklich ausgewählt hast. Ich habe dann auch nach unserer Folge gesehen, das muss man aber sagen, danach, wenn man so die anderen Predictions irgendwie auf diversen Social-Media-Accounts oder in anderen Podcasts, in anderen Shows gesehen hat, da waren wir nicht die Einzigen oder ich nicht der Einzige, der gesagt hat, die werden Vizemeister. Das war dann schon ein Take, den man immer mal wieder wo gesehen hat, aber hat sich so ein bisschen bestätigt. Man kann, finde ich, man muss, finde ich, dieses Spiel so ein bisschen in Klammern setzen, weil der Gegner einfach nicht in der Lage war, nicht bereit war, dem groß was entgegenzusetzen. Da kommen wir später noch zu den Bremern. Aber die Frankfurter trotzdem haben einfach gezeigt, wie du es gesagt hast, was sie für eine geile Mannschaft sind und was sie auch eben für junge Spieler haben, die alle gefühlt besser geworden sind über die letzten Monate oder sagen wir mal ab der Winterpause nochmal. Und wenn du dir dann halt anschaust, wen die noch von der Bank gebracht haben, einen Knauf reingebracht, der getroffen hat, Wahi eingewechselt, der glaube ich eine Vorlage gegeben hat, ein Götze, Nathaniel Brown, der letztes Jahr überragend auch war, ein Højlund, der noch auf die 6 gekommen ist. Das ist eine richtig, richtig starke Truppe. Und deswegen, glaube ich, werden die einfach konstant nicht nur so Teams wie die Bremer in der Verfassung zerlegen, sondern auch immer wieder Top-Teams richtig vor Probleme stellen, noch mehr, als sie es in der vergangenen Saison schon getan haben. Also, ja, Kompliment auf jeden Fall an die Frankfurter. Ich glaube aber trotzdem, dass es noch ein, zwei Ligaspiele braucht, um da ein bisschen besser, ein bisschen repräsentativer drüber reden zu können, weil eben die Bremer auf der anderen Seite kein Bundesliga-Gegner waren, das muss man sagen.
Ja, jetzt kommt ja schon am nächsten Spieltag zum Clash der Giganten Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Also, wer weiß, vielleicht müssen wir da einen unserer bisherigen Takes in Richtung Europa- und Bayern-Verfolger vielleicht schon mal leicht korrigieren. Nein, natürlich in der frühen Phase dieser Saison, da ist es schwer bis unmöglich, sowas vorauszusagen. Aber der Start bei der Eintracht, genauso wie bei der TSG, ist einfach gelungen und dementsprechend müssen wir sie hier jetzt auch so loben.
Ja, genauso loben dürfen wir und müssen wir, sollten wir dann auch den VfL Wolfsburg, die ja traditionell jetzt hier nicht die allergrößte Airtime bekommen haben im Podcast, aber ich habe auch in der Preview-Folge gesagt, ich traue denen schon was zu. Es ist wie eigentlich jedes Jahr gewesen, Kader gibt eigentlich locker Europa her, muss man gucken, ob sie es dann irgendwie über die Bühne gebracht bekommen. Das war jetzt kein unfassbar starkes Spiel da in Heidenheim, aber sie gewinnen eben mit 3-1, das auch relativ ungefährdet, würde ich mal sagen. Die Heidenheimer haben da schon so ihre Probleme gehabt, die wir ja auch sehr, sehr in Abstiegsgefahr gesehen haben. Und die Wolfsburger haben einen spannenden Kader, finde ich, haben sich immer mal wieder ganz interessant verstärkt, wie du aber auch gesagt hast, haben teilweise auch absurd viel Geld ausgegeben für Spieler, die man noch nie gehört hat. Das ist aber auch so ein Signature-Move von den Wolfsburgern. Kommen ja auch mit dem neuen Trainer daher, Paul Simonis. Und ja, ich fand die auch die Entscheidung, zum Beispiel in Amura erst recht spät in der zweiten Hälfte zu bringen, interessant. Der macht dann noch ein Tor, ist aber ja auch irgendwie mit einem Wechsel, wird da in Verbindung gebracht. Also da muss man noch so ein bisschen gucken, was mit dem Kader passiert. Aber der Start war mal vielversprechend. Und wenn sie das irgendwie durchhalten können, dann glaube ich, kann es auf jeden Fall Richtung Europa gehen bei den Wölfen.
Ich finde ein bisschen schade, dass du nicht als Spieltagssieger Gauda Guardiola aufgeschrieben hast, denn das ist ja tatsächlich der Spitzname von Paul Simonis, dem neuen Trainer
Bild, oder was?
In Wolfsburg. Nee, tatsächlich, also das ist von den Fans schon so gewählt. Er weiß das auch, er wurde da auch schon öfter darauf angesprochen. Mhm. Er mag's. Für alle, die ihn noch nie gesehen haben, äußerlich extreme Ähnlichkeit mit einem gewissen Pep Guardiola und aus den Niederlanden stammt, also der
genau
Gauda Guardiola.
Ja, krass, okay. Marc van Bommel hat sich wahrscheinlich damals mit seinem Wechsel-Fauxpas um den Namen Gauda Guardiola gebracht. Sonst hätte er den vielleicht auch schon früher abgeräumt. Aber dann hätte er sich die Haare abschneiden müssen.
Genau, ich wollte gerade sagen, da haben ihm die Locken einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nein, aber du sagst es vollkommen richtig. Wolfsburg bei uns immer auch so ein bisschen verpönt, ein bisschen Ähnlichkeit zu den Hoffenheimern, weil sie eben gefühlt die letzten 10 Jahre, ein bisschen übertrieben, unter ihren Möglichkeiten spielen. Und wir immer hier im Podcast sagen, ja, die Mannschaft ist gut, der Kader ist gut, da geht doch was. Komm, wir setzen sie noch einmal in die obere Tabellenhälfte und dann müssen wir immer wieder zurückrudern und immer wieder sagen, ja, okay, Entschuldigung, Wolfsburg mal wieder, ne, nicht das abgerufen, was sie eigentlich können. Es war in Anführungsstrichen jetzt nur gegen Heidenheim. Sie haben aber auch im DFB-Pokal souverän 9-0 gewonnen. Musst du auch erstmal so machen, da hatten andere Mannschaften größere Probleme mit unterklassigen Teams. Ja, und jetzt mit Paul Simonis, wie gesagt, wir haben es in der Vorschau besprochen, ist vielleicht mal ganz gut, dass es hier ein Trainer ist, der in Deutschland noch so ein unbeschriebenes Blatt ist und der kommt sehr, sehr sympathisch daher. Der ist jetzt sportlich top gestartet. Wer weiß, vielleicht müssen wir dieses Jahr dahingehend zurückrudern, dass wir den Wolfsburgern zu wenig zugetraut haben. Du bist ja immerhin noch so ein bisschen nach oben gegangen. Der Saisonstart gibt dir recht und das war ein Auftakt nach Maß auch für die Wölfe. Und da wollte ich noch einmal einhaken, weil du meintest, sie haben wenig Airtime bei uns bekommen. Zumindest unsere Wortspiele mit Hasenhütte bei den Wölfen war ja immer mal wieder Teil des Ganzen. Jetzt ist es eben der Gauda, der die Wölfe dann doch auf die richtige Bahn lenkt.
Ja, ich hatte auch in der Sommerpause die verrückte und vielleicht ein bisschen dumme Idee, mal so eine Wölfe, Wolfsburg, wann spielen die oder wie spielen die? Bei Vollmond, bei Neumond, da mal so ein bisschen so eine Korrelation herzustellen. Also für euch Astrologen da draußen, wer so ein bisschen auf diesen ganzen Kram steht, der kann da ja vielleicht mal einen kleinen Graphen erstellen, mal ein bisschen Datenjournalismus betreiben. Das wäre doch vielleicht mal was. Weiß nicht, ob es da eine Verbindung gibt, aber eigentlich müssten die bei Vollmond ja völlig aufdrehen.
Ja, das ist wahrscheinlich das meistbesprochenste Thema rund um diesen Podcast. Also ja, sendet uns da gerne was zu und dann gehen wir da mal ganz, ganz tief in die Analyse.
Ja, ganz, ganz tief müssen wir jetzt auch ja, die Verlierer analysieren. Und Da lege ich los mit einem Mann, der wirklich einen richtig, richtig bitteren Abend erlebt hat. Und das ist Filippo Mane, Innenverteidiger der Dortmunder Borussia, die ja eigentlich lange Zeit nach dem Sieger aussah bei St. Pauli beim Topspiel am Samstagabend. Und dann Filippo Mane, wie gesagt, Innenverteidiger-Talent, glaube ich sogar sein Bundesliga-Debüt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ja, beim Stand von 3-1 der Dortmunder gibt er da oder zieht er da so ein bisschen den Paulianer, bekommt dafür die rote Karte und es gibt Elfmeter in der 85. Minute. Pauli verkürzt auf 2-3 und dann Eric Smith mit diesem wunderschönen Distanztor zum 3-3 und plötzlich steht Dortmund nur mit einem Punkt da, obwohl es eigentlich gut angefangen hatte. Man hatte auch noch einen Elfmeter in der ersten Hälfte, den Gerassi vergeben hat. So wird es natürlich nichts mit dem Torschützenkönig Seru.
Ja, sagst du ja.
Eigentlich ironisch, weil es war doch so, dass er letztes Jahr mehr Tore aus dem Spiel heraus gemacht hat als Kane. Und wenn du dann natürlich die Elfer noch liegen lässt, dann wird es schwierig. Nee, und Filippo Mane deswegen einfach mein Verlierer. Unglückliche Aktion, junger Spieler, kann immer passieren. Hat natürlich jetzt die schlimmstmöglichsten Auswirkungen gehabt. Nicht nur auf dem Feld, muss man sagen, sondern auch danach in den sozialen Medien sehr, sehr viel absolute Scheiße erfahren, der junge Mann. Also das geht natürlich viel, viel zu weit. Von daher leider auch so ein bisschen trauriger Verlierer. Trotzdem versuchen wir mal ein bisschen beim Sportlichen zu bleiben. Und das war einfach maximal bitter für ihn. Aber da wird er wieder rauskommen. Und der BVB, ja, wird das auch verkraften können. Aber trotzdem ist das natürlich ein Punkt oder zwei Punkte, die man verloren hat, mit denen du so eigentlich nicht mehr gerechnet hast.
Für dich die richtige Entscheidung, da auf Elfmeter und Rot zu entscheiden?
Boah, ich fand's auch schwer. Ich glaube, regeltechnisch musst du Rot geben, weil die Attacke nicht dem Ball gilt. Also wenn du nicht versuchst, den Ball zu spielen und quasi letzter Mann bist und die Torschance verhinderst, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie es mit dem letzten Mann ist, auf jeden Fall, wenn du die klare Torschance verhinderst, was er ja gemacht hat, er zieht da den Hamburger Stürmer um, der ist irgendwie 3 Meter vorm Tor, kriegt den Torschuss noch so halb hin, aber eben nicht mehr ganz. Von daher glaube ich, wenn du auf Foul entscheidest, musst du Rot geben. Ich fand es auch ein bisschen hart, auch in der Slow-Mo-Wiederholung ist es dann schon nicht viel, aber ja, ich glaube, das ist dann wieder so ein Fall, wenn man da Foul sieht, dann muss es Rot geben. Ist die Frage, ob man da, ich habe jetzt nicht gesehen, wie der Schiedsrichter das in Realtime quasi gesehen hat, ob man da dann als VAR eingreifen muss. Ich glaube, Tendenz eher ja für mich, aber also sag du mir gerne, ob du es anders siehst.
Nee, es ist genau eben das. Also ich glaube, viele Fußballfans, sage ich jetzt mal, schauen sich das an und sagen, wieso da jetzt auch noch Doppelbestrafung? Weil da auch so viel dazukommt. Da sind ja auch Emotionen mit drin. Der junge Kerl, erstes Spiel, dann noch VAR-Einsatz, die überhaupt erst dazu führt, dass das so geahndet wird. Und dann noch die Doppelbestrafung. Ist einfach saubitter. Ich glaube, du hast es leider in Anführungsstrichen richtig getroffen, dass es eben regeltechnisch genauso umgesetzt werden muss, wenn du dann auf Foul entscheidest, weil er eben bewusst nur den Gegenspieler zieht, daran hindern will, eben einzuschieben. Ist eine saubittere Situation. Trotzdem auch, natürlich darf Dortmund dann hinten raus das Ding trotzdem nicht mehr abgeben. Also der Elfmeter ist dann drin, sie führen immer noch wenige Minuten vor Schluss. Das muss ein Team wie Dortmund über die Zeit bringen. Auch da ist Smith, das Tor einfach wunderschön. Sowas kann man auch nicht immer verteidigen, aber es ist einfach ein saubitterer Beigeschmack auch für das Debüt eben von Mane, weil ich hatte ihn ja auch schon angesprochen in der Vorschau und gesagt, ich fände es cool, wenn er die Chance bekommt. Und dann bekommt er die Chance ja. Und dann nimmt es hinten raus so einen unglücklichen Turn. Also wirklich sehr, sehr bitter, dieser ganze Verlauf des Spiels da aus Dortmunder Sicht. Und ich glaube, das ist es eben, dass man so drauf schaut auf diese Szene und denkt, ah, okay, gib den Elfmeter, aber dann lass doch die Rote stecken. Aber die Schiedsrichter sind dann ja auch an gewisse Formalitäten da gebunden oder beziehungsweise an bestimmte Regeln, die du eben ja schon ausgeführt hast. Deshalb, mein Fußballerherz sagt mir, gib Elfmeter und Gelb. Regeltechnisch ist es wahrscheinlich Elfmeter und Rot. Und dass das dann hinten raus sogar noch komplett kippt, also was heißt komplett, noch ein Unentschieden bei rauskommt, macht das Ganze natürlich noch mal dramatischer. Sehr, sehr bitter. Wir haben drüber gesprochen, für Dortmund wird es wichtig sein, den Saisonstart gut zu gestalten, weil das ist in den letzten Jahren eben nicht gelungen, immer und immer wieder. Und jetzt waren sie schon auf der richtigen, auf dem richtigen Weg, auf dem guten Weg dahin und dann durch verschiedenste Umstände verbauen sie sich das dann noch selber. Sehr bitter. Wer weiß, ob sie diesen zwei Punkten dann am Ende noch mal nachweinen werden. Aber ja, für St. Pauli natürlich ein absoluter Sieg auch für die Moral. Also auch mal aus dieser Sicht zu sehen, cool für St. Pauli da nochmal zurückgekommen zu sein. Und zurückgekommen wären sicherlich auch gerne meine ersten Verlierer, und zwar die Leverkusener. Wir haben schon drüber gesprochen. Verloren zu Hause zum Auftakt auch von Erik ten Hag bei seinem neuen Verein vor seinen neuen Fans. Und das war mal ein ganz, ganz bitterer Auftakt. Verloren gegen die Hoffenheimer. Wir haben eben schon drüber gesprochen, über dieses Spiel, dass es auch nicht gerade unverdient war, der Sieg der TSG. Und für Leverkusen, da haben auch alle Experten eine Meinung gehabt. Es wird ein sauschwieriges Jahr, aber der Kader ist im Großen und Ganzen wirklich noch ein sehr, sehr guter Bundesliga-Kader. Da sollte es in Richtung der Top 4 gehen. Und der Start lässt erstmal ein bisschen die Köpfe hängen, würde ich sagen.
Total. Also wir waren, wie du ja auch sagst, auch ein bisschen skeptisch. Wir haben jetzt nicht irgendwie übertrieben und gesagt, die verpassen Europa oder so. Da muss man dann auch so ein bisschen sich manchmal schütteln und irgendwie auf den Kader, wie du eben gesagt hast, gucken und sagen, hey, Moment, das ist ja immer noch ein krasser Kader. Aber ich finde, man hat sehr, sehr deutlich gemerkt, dass sie eben diese Taktgeberachse verloren haben. Und da ist für mich dann vielleicht auch schon fast so eine Überreaktion zu sagen, die haben viel zu viele Stammspieler abgegeben. Und klar, das sagt sich leicht, so manche Spieler wie so ein Wirtz zum Beispiel oder Tah hat sich abgezeichnet, aber klar, Wirtz, der wird einfach einen krassen Betrag einspielen, der wird dann seinen nächsten Schritt machen wollen. Da kann man ihm dann auch nicht den Weg verbauen. Tah war ja irgendwie ewig dieses Wechseltheater, da war eigentlich auch ziemlich klar, dass er weggeht. Aber ich finde gerade eben diese Achse Tah, Chaka, Wirtz, die hat so krass gefehlt. Also Tah immer das Spiel aufgebaut von hinten, oft so einfach den Ball nach vorne getrieben. Chaka natürlich sowieso mit diesen Wahnsinnsideen. Und Wirtz dann eben vorne das Ganze so ein bisschen vergoldet hat. Und die haben einfach krass gefehlt. Und da kannst du dann dich auch in der Breite so viel verstärken, wie sie es gemacht haben. Das ist für mich dann einfach zu viel, um das auszugleichen. Und die werden sicher keine schlechte Saison spielen. Aber ich glaube, die werden, wie du auch gesagt hast, Probleme bekommen. Und was mich dann auch so ein bisschen überrascht hat, war, wie krass pressinganfällig sie gegen die Hoffenheimer waren. Also das war ja eigentlich immer so eine ballsichere Mannschaft. Und die haben immer noch krasse Techniker drin. Und trotzdem haben die Hoffenheimer die so oft geärgert und ihnen früh den Ball abgenommen. Und haben es richtig, richtig gut gemacht, auch einfach gegen den Ball. Da sahen sie, finde ich, sehr teilweise fast schon überfordert aus. Und das hätte ich nicht erwartet von den Leverkusenern. Ist dann jetzt schwer zu sagen, woran es lag, ob es vielleicht so ein bisschen auch der Druck war. Wir müssen jetzt performen, wir müssen jetzt zeigen, dass wir immer noch gut genug sind, ohne diese ganzen Topspieler, die weggegangen sind. Oder was es war, ob es an Ten Hag liegt, das wird sich dann zeigen. Aber das war für mich schon irgendwie sehr alarmierend zu sehen, irgendwie, wie sie da nicht mit klargekommen sind.
Ich finde, alarmieren ist das richtige Stichwort, denn ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Stimmung jetzt schon relativ früh zu kippen droht, weil im Leverkusener Umfeld, meine ich, rausgehört zu haben, waren die Leute jetzt nicht unbedingt begeistert von der Verpflichtung von Erik ten Hag. Und wenn dann jetzt eben so der Start in die Hose gehen sollte, dann könnte es da ganz schnell ganz ungemütlich werden, auch so rundherum. Dafür ist es auch mal wieder viel zu früh. Aber vielleicht wäre da so eine kleine Überreaktion, dass Erik ten Hag Gefahr läuft, doch der erste Trainer zu werden, der entlassen wird.
Ja, ist jetzt nicht, also ist, glaube ich, was die Erwartungshaltung angeht, da sprichst du einen sehr guten Punkt an, ist es nicht so verrückt. Ich glaube einfach, dass es halt auch ein finanzielles Commitment ist, was man dann vielleicht nicht sofort wieder irgendwie aufbrechen will. Aber das ist schon, wie du auch sagst, das finde ich, hat man letztes Jahr schon so ein bisschen gemerkt, als der Erfolg in Anführungszeichen so ein bisschen ausgeblieben ist. Sie sind immer noch eine tolle Saison gespielt, aber gefühlt sind sie so ein bisschen zum Opfer ihrer Meistersaison geworden, wo man dann danach sagt, Moment, wieso spielen wir eigentlich nicht immer noch so weiter? Wieso haben wir nicht immer noch genau diesen gleichen Erfolg? Und wenn es jetzt nochmal so einen Schritt zurücknimmt, der natürlich auch über diese ganzen Abgänge zu erklären sein kann, dann sagst du es ganz richtig, dann gibt es vielleicht nochmal mehr Gegenwind. Und das, ja, ich meine, Ten Hag mit seiner Glatze, der ist windschnittig, aber vielleicht nicht windschnittig genug.
Ja, also der gerät vielleicht da doch schneller in Turbulenzen, als ihm lieb ist. Dementsprechend muss da schleunigst irgendwie mal wieder Mutmacher her in Leverkusen. Vielleicht kann Bayer da ja was zusammenmixen. Dann machen wir weiter mit dem nächsten L dieses ersten Spieltags. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes Leipzig, mein nächster Verlierer, meine nächsten Verlierer. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das 6:0 der Bayern gegen eben jenes Leipzig hatte ich ja zu Beginn an schon ausgeführt. Dementsprechend ist klar, ja, wenn du 6:0 verlierst, auch wenn es in München ist, auch wenn es gegen diese Bayern ist, dann bist du ein Spieltagsverlierer, weil du eben nach Spieltag 1 auf dem letzten Tabellenplatz stehst. Und da auch so ein bisschen ähnliches Thema, wie siehst du es? Leipzig auch in einem Umbruch drin, nicht für Europa qualifiziert, neuer Trainer Ole Werner. Glaubst du, da könnte sowas Ähnliches passieren, wie das, was wir da gerade bei Ten Hag skizziert haben, dass da auch ganz schnell ganz viel Druck drauf gerät?
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, wie du es richtig sagst, es ist definitiv ein krasser Umbruch. Simmons wird ja auch noch gehen. Das heißt, da sind schon jetzt einige Hochkaräter gegangen. Wenn dann diese ganzen Wetten, ich habe es in der Preview-Folge auch schon gesagt, diese ganzen Transfers, die sie getätigt haben, diese ganzen jungen Spieler, die teilweise auch wirklich schon ihr Potenzial gezeigt haben, alles gut, auch im Pokal, Diomandé zum Beispiel auf dem Flügel, ein gutes Spiel gemacht, aber dann zum Beispiel gegen die Bayern auch nicht groß Land gesehen. Wenn diese Wetten, davon nicht einige aufgehen, um quasi diese gestandenen Spieler zu ersetzen, auch ein Romulo, der brasilianische Stürmer, der jetzt quasi dann auf Sicht den Šeško-Abgang kompensieren wird. Wenn das nicht aufgeht, dann hast du ein Problem und dann hast du halt so viele Spieler, die teuer geholt wurden und so ein bisschen wie Oli Berg damals, der zu Leipzig kam für 15, 16 Millionen aus England und halt als Talent galt. Man hat gemerkt, scheiße, der ist nicht Bundesliga-reif, stand jetzt, vielleicht war es auch so ein bisschen Heimweh, was auch immer.
Sorry, das ist ja so geil gesagt.
Scheiße, so das ist
Bundesliga-reif. Also, ja, ist ja richtig.
Ja, also da haben sich die Verantwortlichen wahrscheinlich kurz angeschaut und der war ja dann schnell auch wieder in England. Das kann natürlich passieren bei diesen ganzen, Jungspielern, die da gekauft werden, von denen übrigens auch Leverkusen einige geholt hat. Klar, da sind auch Spieler mit Erfahrung dabei gewesen, aber auch einige, auf die man nicht fix bauen kann. Kann sein, dass so ein Spieler dann plötzlich zu einem Leistungsträger wird oder zu einem, der dir zuverlässig Leistung bringt. Aber das kann man nicht sicher sagen. Und dann ja, muss man so ein bisschen gucken, auf wen ist da noch Verlass? Und sind diese Spieler auf Champions-League-Niveau? Und das sollten die Leipziger eigentlich in der Liga haben. Hat letzte Saison schon nicht funktioniert und jetzt eben noch mal ein paar Leistungsträger weg. Also ich bin sehr gespannt und habe dann dazu auch direkt mal noch aus unserer Hörerschaft einen kleinen Hot-Take, der voll in die andere Richtung geht. Der liebe Paul schreibt, trotz Blamage in München wird Leipzig am Ende Zweiter hinter den Bayern.
Boah, das ist, wenn wir bei der Terminologie bleiben, für mich auch eine Überreaktion. Aber ich wollte nämlich auch noch eine ähnliche Richtung zumindest mal einschlagen. Nicht okay, so dahingehend, aber ich wollte einfach sagen, dass ich unabhängig vom Verein wirklich ein Riesenfan von den Leipziger Offensivspielern bin. Ich finde Diomandé, Bakayoko, Nusa, das sind überragende Kicker, wenn sie es konstant abrufen können, die Leistung oder die Fähigkeiten, die sie auf jeden Fall haben. Bakayoko fand ich schon bei Eindhoven, immer wenn ich den gesehen habe, echt richtig, richtig cool zuzusehen. Also, ja, dieses 0-6 aus Leipziger Sicht kann auf jeden Fall täuschen, weil ich auch der Meinung bin, dass sie da ein großes Potenzial im Kader haben, aber auch richtig sehr viele junge Spieler, hast du gerade auch nochmal aufgeführt, sehr viele Spieler, die von den Anlagen her gut sind, wo man aber nicht weiß, bringen sie diese Anlagen auch auf Bundesliga-Niveau. Das ist nun mal eine verdammt gute Liga und da ist auch jede Mannschaft in der Lage, körperlich und in allen Belangen gegenzuhalten, außer Leipzig in Bayern, aber das ist eine andere Geschichte. Da musst du dann halt schauen, ob du dieses Talent letztendlich auch auf den Platz bekommst. Und ja, ich kann jetzt ja so gesehen gar nicht mehr mit dem Take von Paul mitgehen, dass sie am Ende Zweiter werden. Da habe ich dich vorhin schon zu sehr gelobt für deinen Take, dass Frankfurt der erste Verfolger der Bayern wird. Aber ja, ich glaube auch, dass Leipzig trotz dieser Klatsche jetzt zum Start dieser Saison schon mit den oberen Rängen viel zu tun haben wird. Und ich glaube auch, ich habe erst überlegt, nehme ich als Überreaktion mit rein, Leipzig verpasst Europa erneut. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich glaube ich da selber nicht dran. Deswegen konnte ich es nicht machen. Ich glaube, Leipzig wird auf jeden Fall Europa spielen in der kommenden Saison. Guck mal, jetzt sind wir schon hier am Predikten, was die ganze Saison hergibt. Ob es für die Bayern-Verfolger-Position Nummer 1 reicht, lieber Paul, das bezweifle ich persönlich doch stark.
Ja, also ich denke, das ist dann doch auch bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber man muss ja auch dazu sagen, diese ganzen Talente, die man da holt, die haben ja nicht diesen Wert, weil sie im Training mal zwei Übersteiger aneinander gereiht haben, sondern weil sie schon auch absolut gezeigt haben, auch im Männerfußball, was sie können. Da kann man natürlich nochmal unterscheiden, so ein Bakayoko, den habe ich da jetzt nicht direkt mit gemeint eigentlich, weil der halt auch, wie du schon gesagt hast, der hat jetzt schon ein paar Saisons Liga-Fußball, erste Liga Niederlande auf dem Buckel, hat schon europäisch gespielt, jede Saison auch in der Champions League, in der Europa League schon gezeigt, was er kann. Das ist definitiv nochmal ein gestandenerer Spieler, aber eben zum Beispiel Dio Mandé haben, ich glaube, Bansusi heißt da, einen Sechser geholt, auch ein sehr junger Mann, auch 15 plus Millionen. Das sind halt Beträge, die ja sonst nur Wolfsburg zahlt. Und,
ich wollte es auch gerade sagen.
Nein, also ich bin gespannt. Aber um das mal so abzuschließen, Leipzig ist für mich dieses Jahr noch auf einem wackeligeren Gerüst gebaut als letztes Jahr. Und das kann natürlich funktionieren, aber ich bin mal noch ein bisschen vorsichtig. Ja, und von den Leipzigern gehen wir mal nach Norden und ich habe eben vom wackeligen Gerüst gesprochen, also in Bremen ist der Deich wirklich, also kurz vorm Bruch. Die müssen Verlierer sein, die Bremer, weil, ja, sportlich kann man es kurz machen, eigentlich sie keine Chance hatten gegen Frankfurt, sie haben eigentlich bis zum 0-1 durch Can Usun auch ein Traumtor ganz gut mitgehalten, kämpferisch muss man auch mal vorwegnehmen, kann man ihnen wenig vorwerfen, aber vor allem der Kader ist halt einfach Wahnsinn. Also da, ich habe vorhin von Schilzer gesprochen, bei Bremen ist es Team Fritzmeier, also Clemens Fritz und Peter Niemeyer, haben diesen Sommer bisher noch nicht so gekocht, also der BVB in seiner neuen Küche, bei den Bremern wurde die Küche noch nicht mal betreten. Da fehlt auf jeden Fall noch einiges, Außenverteidiger wird auch langsam richtig eng, war so schon mit Julian Malatini, dem Argentinier, der einfach nicht in der Lage war, da auf diesem Niveau gegen anzukommen. Der hat sich jetzt auch verletzt, übrigens genauso wie Marco Friedl, auf den wir auch gleich nochmal eingehen müssen. Und das wird jetzt immer enger. Bei den Bremern sitzt mittlerweile eigentlich die halbe U23 auf der Bank. Also da muss ich unbedingt noch was tun bis zum Deadline-Day. Sonst sehe ich da wirklich nochmal eine finsterere Saison auf uns zukommen oder auf die Bremer zukommen, als vielleicht jetzt noch vor ein paar Wochen. Und dann natürlich zu allem Übel noch dazu dieses Interview mit Marco Friedl, der da kurzerhand nochmal mit Michael Zetterer verwechselt wurde. Habe ich so noch nie gesehen. Ich meine, wir beide müssen da ein bisschen aufpassen, weil wenn wir in dieser Branche bleiben wollen, dann besteht natürlich immer irgendwann die Gefahr, dass uns auch irgendwie so ein Schnitzer passiert, aber trotzdem, also unfassbar kurios und seinen Blick, glaube ich, werde ich auch so schnell nicht vergessen.
Es war eine lustige Szene. Ich finde auch, alle Beteiligten haben es am Ende voll sympathisch wegmoderiert. Ich fand es auch, als ich es gesehen habe, dachte ich auch so, ups, Cutter, Vorsicht. Aber ich finde es am Ende, es ist eine lustige Szene. Und ich glaube, also Marco Friedl war da ja auch in keinster Weise, der war ein bisschen angepisst, aber weil die halt gerade richtig krass verloren haben.
Ja.
Wer will es ihm verdenken? Und da will ich auch noch mal eine Lanze brechen für die Kollegin, weil was da natürlich wieder an Mansplaining im Netz umherging, ist einfach scheiße. Also, ne, da wurde mal ganz kurz die Hand aus der Chipstüte geholt und gesagt, warte mal, nö, das ist nicht Zette, oder? So, Vorsicht, ich kann das viel besser.
Ja.
Also, unfassbar lustige Szene. Ja, sowas sollte dir nicht passieren, ist ja gar keine Frage. Aber es ist jetzt nun mal so passiert und ich fand es eigentlich dann im Nachgang einfach nur lustig. Und klar, für Marco Friedl war es da jetzt gerade nicht lustig, weil der einfach sau abgefuckt war davon, dass seine Bremer gerade eine herbe Klatsche bekommen haben nach dem Pokal aus, jetzt auch noch so in die Liga zu starten. Da bist du nicht gut drauf. Wenn du dann noch irgendwie verwechselt wirst, dann weiß ich nicht. Aber das finde ich einfach eher eine lustige Randnotiz dieses ganzen Spiels.
Wird auf jeden Fall, diese Szene wird auf jeden Fall ihren Platz in sämtlichen Jahresrückblicken sicher haben.
Absolut.
Das kann man,
und guck mal, Klicks auch schon eingebracht, alles richtig gemacht. So
glaubst du, das war Kalkül? Glaubst du, das war Absicht?
Wer weiß.
Ja, wer auf jeden Fall noch ein bisschen was tun muss, um in die Jahresrückblicke zu kommen, ist Nick Woltemade. Der ist mein letzter Verlierer. Ich habe gedacht, wenn wirklich die gesamten Sommermonate ohne Fußball wirklich Nick Wolte mal das einzige Thema war gefühlt, dann müssen wir hier weitermachen und ihn zumindest mal nennen. Für mich ist er Verlierer aus verschiedenen Gründen. Man kann natürlich wieder seine Transfersaga damit reinnehmen, dass er immer noch nicht zu den Bayern wechseln durfte und das ja höchstwahrscheinlich auch nicht mehr tun wird diesen Sommer. Und dann kann man, finde ich, auch auf jeden Fall noch das Spiel mit reinnehmen gegen die Unioner. Wir haben die Union-Seite, vor allem Elias Anse, haben wir schon besprochen. Die Stuttgarter, fand ich, waren ähnlich wie zum Beispiel in Leverkusen irgendwie sehr behäbig. Da ging irgendwie wenig, gerade auch in Person Nick Woltemade, der natürlich auch die absolut undankbare Position hat, dass wirklich gefühlt jeder Ballberührung von ihm jetzt von allen unter die Lupe genommen wird und zum Thema gemacht wird. Also wenn der ein schlechtes Spiel hat, eine schlechte Halbzeit hat, dann ist direkt, den wollen sie 65 Millionen bezahlen. Da ist dann eben die Hand wieder aus der Chipstüte raus, wie du eben schon so schön gesagt hast. Und dann ist er am Ende in Erscheinung getreten, macht da eigentlich ein cooles Tor aus der Drehung in der 96. Und dann steht da irgendwie eine Fußlänge im Abseits. Also gebrauchter Nachmittag für Woltemade und für die Stuttgarter, die dann verlieren in Berlin. Und deswegen, glaube ich, ist er aktuell ja nicht unbedingt zu beneiden um diese ganze Situation um ihn rum.
Absolut. Also das ist ja so ein sympathischer Junge und jetzt dreht sich gerade die gesamte Berichterstattung immer und immer wieder um ihn und dann hast du mal nicht dein überragendes Spiel. Ich fand ihn ja gegen Bayern, muss ich sagen, fand ich ihn gar nicht schlecht. Also im Gegenteil, ich fand ihn gut. Nur alle haben darüber geredet, wie Upamecano ihn in der Tasche hatte. War auch über weite Strecken so. Aber ich finde, also ich will gern mal jeden, der das sagt, gegen Upamecano im Zweikampf sehen, so ungefähr. Und ich finde, da hat Woltemade das schon echt gut gemacht. Man darf ja auch nicht vergessen, das ist nicht irgendeiner, das ist ein jahrelanger Stamm-Innenverteidiger der französischen Nationalmannschaft. Und ich finde, Upamecano hat immer wieder top den Körper reingestellt. Wenn er es mal geschafft hat, sich zu drehen, hat er mega schnell gute Bälle in die Tiefe gespielt und. Das war jetzt gegen Union eben nicht der Fall immer wieder. Dementsprechend verstehe ich, dass du ihn hier aufführst. Momentan einfach eine Person, um die sich sehr, sehr viel dreht. Ich hoffe, auch mit Blick jetzt auf die Saison der Stuttgarter, aber auch mit Blick auf die Nationalmannschaft, wünsche ich Nick Woltemade einfach, dass sein Hoch weiter anhält und er uns alle, uns Fußballfans, weiterhin beschenkt mit unglaublichen Wolte-Messi-Leistungen, egal in welchem Trikot. Also es wird jetzt ja wohl das Stuttgarter. Und da würde es mich einfach nur freuen, wenn wir noch ganz, ganz viel Woltemade sehen, so wie wir ihn jetzt lieben gelernt haben, alle.
Voll, absolut. Vielleicht ganz kurz noch, bevor wir das Spiel hier zumachen, weil wir es eben von Jahresrückblicken hatten, das Tor von Thiago Tomás zum 1-2-Anschlusstreffer.
Ja, ja.
Das wird da genauso reinkommen. Also Flanke, wir haben vorhin schon gesagt, die beiden Ansa-Tore überragend, aber Tomás, finde ich, hat da nochmal einen draufgesetzt, läuft vom Tor weg und verlängert ihn dann mit der Hacke ins lange Eck. Also ein Wahnsinnstor, richtig schön, hat dann am Ende leider irgendwie nicht für Punkte gereicht, aber das wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt nochmal anschauen.
Da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Und was wir uns jetzt gerne nochmal zusammen anschauen können, ist mein letzter Verlierer, weil ich habe ihn nochmal mit einem Fragezeichen versehen. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, wir haben jetzt schon die größten Verlierer durch. Ich habe jetzt mal noch Freiburg hingeschrieben. Ja, erstes Spiel zu Hause, 1-3 verloren, ist eben kein guter Saisonstart, aber mehr auch nicht, oder?
Ja, ich finde, wenn man das Spiel gesehen hat,
genau,
teilweise war die Absicherung, die Konterabsicherung fies, aber ich meine, die gehen da mit 2,6x-Goals raus und machen ein Tor vom Elfmeterpunkt. Also, das hatte ich vorhin schon gesagt, die haben eigentlich eine super erste Hälfte gespielt und einfach das Ding nicht reinbekommen, teilweise auch fahrlässig Chancen vergeben, teilweise auch eben Pech gehabt, wie zum Beispiel bei dem zurückgenommenen Tor durch Abseits. Deswegen würde ich ihnen da jetzt noch nicht so einen ganz großen Vorwurf machen. Eher würde ich da vielleicht mit als so gesammeltem Verlierer mit den Sonntagsspielen gehen, weil die waren jetzt nicht so unterhaltsam. Wir hatten die Mainzer, die zu Hause eben gegen die Kölner verloren haben. Last Minute durch Bülter gewinnt Köln da eben bei der Bundesliga-Rückkehr. Mainz auch noch mit einer roten Karte. Nebel, der da die Notbremse gezogen hat. Hast du das Spiel irgendwie verfolgt? Hast du dazu noch was zu sagen, Anton?
Nicht so richtig, muss ich sagen. Ich hatte leider nicht die Zeit. Aber ja, Sonntagsspiele kann man vielleicht wirklich noch mit reinnehmen. Ein Tor. Aber vielleicht auch würde ich fast schon eher, das wäre jetzt ein Sprung, den ich eigentlich ja nicht machen will, aber so ein bisschen die Aufsteiger als Gewinner sehen, mit beide nicht verloren. Bevor wir das jetzt aber machen, sagen wir einfach, komm, Freiburg ist ein kleiner Verlierer und Sonntag hatte man jetzt nicht so viel Spaß beim Fußballschauen und machen damit, würde ich sagen, die erste Spieltagsgewinner- und Verliererkategorie dieser neuen Saison zu. Jetzt bin ich gerade über Spieltagssieger und Verlierer, bevor ich jetzt hier unsere eigene Kategorie auch noch falsch betitel. Aber die Kategorie wird jetzt geschlossen. Da gibt's ja also, was, das ist eh noch viel, viel mehr Spaß. Ach nee, jetzt kommt eine Sache.
Du bist hier schon am Lallen, also gehen wir doch direkt über in die dritte Halbzeit.
Komm her, komm her.
Die dritte Halbzeit ist mir eh die liebste.
Ja, und ich habe mir gedacht, damit wir uns hier voll auf die Bundesliga konzentrieren können, auf den ersten Spieltag, machen wir außer den Spieltagssiegern und Verlierern, so heißt es, das müssen wir aus Sponsorengründen genauso sagen,
genau.
Die offizielle Zwei-Mann-Mauer Spieltagssieger und Verlierer, die machen wir zu. Und sonst gibt es nur noch eine kleine Quizrunde von mir für dich. Thema ist das Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga. Mhm. Wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen drüber geredet. 6-0 gegen Leipzig, das ist natürlich schon ein ziemliches Brett. Bevor wir uns jetzt so ein paar Rekord-Eröffnungsspiele anschauen, weißt du, seit wann es offiziell das Eröffnungsspiel mit dem Meister auch gibt in der Bundesliga?
Ich weiß es nicht ganz genau. Lass mich raten, sowas wie 17 Jahre?
Es ist gar nicht schlecht, seit 2002, also ein bisschen mehr, aber ich hätte okay,
ich dachte nämlich, damals gab es ja noch Liga-Pokal und sowas, da waren ja noch so ein paar andere Sachen davor, also was jetzt Supercup ist und so, und dann dachte ich, dass da noch irgendwas vor wäre, aber okay, 2002, naja, gut.
17 Mal hat der Meister das Eröffnungsspiel gewonnen, vielleicht meinst du das, vielleicht hast du das gehört.
Vielleicht hast du
das. Das muss es gewesen sein.
Ich sage einfach mal genau, das stimmt,
das meinte ich.
Klar, wie konnte ich das verwechseln?
Wir wollen so ein bisschen nochmal drauf gucken. Tatsächlich auch noch nie der Meister ein Eröffnungsspiel verloren. Fand ich auch interessant. Gab ein paar Unentschieden, aber eben noch nie verloren. Und eben dieses 6-0 gegen die Leipziger war der geteilt zweithöchste Eröffnungsspielsieg. Weißt du, welche anderen beiden Spiele da noch mithalten oder das sogar überbieten können?
Boah, jetzt fragst du was. Also,
sie sind beide nicht so lang her.
Ja. Also sind die Bayern dementsprechend auch involviert.
Die sind tatsächlich mal Meister gewesen in den letzten Jahren und haben ja, tatsächlich da auch mal. Sie sind in beiden involviert. Wir haben einmal auch ein 6-0 gegen meine Bremer 2016. Das war der Amtsantritt von Carlo Ancelotti. Das weiß ich noch sehr gut. Habe ich zu Hause geguckt, dachte mir, hey, vielleicht geht da was. Und dann, man kennt's, die, ja, wie du einfach lachst, ey, das ist dieses arrogante Bayern-Fan-Sein.
Du hast das so süß erzählt.
Ach komm,
hör mir auf. Gehen würde, komm.
Ja, ich habe okay, tatsächlich ja. mir vorhin nochmal die Aufstellung der Bremer angeschaut unter Viktor Skripnik, also das war wirklich vorher schon eine absolute, bitte macht's nicht zweistellig, Fötushaltung, was da eigentlich eingenommen wurde von den Bremern. Und dann gab es 2020 Schalke. In der Allianz Arena. Weißt du noch, wie das Spiel ausgegangen ist? Gib den Tipp, es war mehr als 6-0.
Ja, genau. Es war sowas wie ein. Es war so ein 9-2 oder so.
Das war, glaube ich, mal gegen HSV. Ist noch ein bisschen
ja, das klingt dieses HSV-ig, Spiel war, aber es war sowas 8-1 oder so.
8-0. Und
8-0 sogar, ja.
Im Sommer 2020, der ist ja auch bei dir wichtig oder im Kalender nochmal irgendwie vermerkt, weil da kam ein bestimmter Flügelspieler aus der Premier League zu den Bayern.
Und der hat wir wollen, davor, glaube ich, auch mal bei Schalke gespielt, ne?
Das ist völlig richtig. Mhm. Wenn du Lust hast, können wir jetzt mal ein bisschen dieses Spiel durchgehen. Denn ich sag mal, die Torschützenliste ist jetzt nicht so verrückt, aber es gibt auch irgendwie ein paar ganz nette Details. Kannst du mir ungefähr sagen oder es einfach dreist erraten, wer da so getroffen hat? Das war in der leeren Allianz Arena damals wegen Corona, keine Fans.
Ja, ich habe das Spiel noch vor Augen. Also klar, ich glaube, so ein Lewandowski hat da getroffen. Kimmich vielleicht.
Lewandowski ist richtig, der hat ein Tor gemacht, Kimmich keins.
Okay. Ja, hat denn Leroy Sané dann wahrscheinlich alle anderen 7, oder?
Leroy Sané hat eins gemacht, das 7. Tor an dem Abend.
Das 7.
Genau, also oh Mann, es sind, jetzt, es sind mich alles selber absolut als klassische Bayern-Namen. Absolut ja. klassische Bayern-Namen.
Ein Coman?
Nee, der tatsächlich nicht.
Das ist kein klassischer Bayern-Name für dich.
Doch, aber.
Der King, der abgewanderte King. keine Ahnung. Wer war denn da noch so? Coutinho war da noch nicht da. Der kam, glaube ich, erst im Winter. Gnabry wahrscheinlich hat eins gemacht oder
nicht? Drei sogar.
Ach, drei gleich, ja.
Drei Dinger. Dann fehlen uns noch drei Tore.
Ja.
Zwei davon sind noch bei den Bayern, von den Torschützen. Einer
hat
auch
Musiala
mit Schalke.
Da schon gespielt? Ja, Musiala hat doch da auch gespielt. Oder
Musiala nicht? Tatsächlich in der 81. Minute das 8-0, damals 17 Jahre alt und sein allererstes Bundesliga-Tor geschossen. Deswegen
oh, geil, das war sein allererstes.
Ja, fand ich auch ganz cool. Und dann, ich sag's einfach mal, Goretzka mit dem 2-0 und Thomas Müller, der Abgewanderte, mit dem 6-0. Also,
ja, gut, okay, auf Thomas Müller hätte man.
Kann man mal drauf kommen. Wir machen es noch ein bisschen schwieriger. Wir schauen uns noch einmal 2016. Du musst mir jetzt die Bremer Startelf, nein, Spaß, die bayerischen Torschützen nennen. 6-0. Wie gesagt, das war die Ancelotti-Saison. Und da sind noch wirklich ein paar absolute Brecher dabei gewesen. Unter anderem mit einem absoluten Traumtor, was so dieses Spiel in Fahrt gebracht hat. Da wusste ich schon, der Abend ist gelaufen. Fernschusstor.
Warte. Das habe ich zufällig letztens, wir haben bei uns im Sender Zusammenschnitt gemacht der schönsten Tore des ersten Spieltags. Und ich gehe zu, ich wäre jetzt gerade nicht drauf gekommen, hättest du es nicht gesagt. Aber dann war das dieses überragende Ding von Xabi Alonso.
Genau das war's, ja. Dann, weißt du, du denkst dir so als Bremen-Fan, da geht was, habe ich schon gesagt. Drei Punkte sind machbar. Und dann haut so der Sechser, der eigentlich nie aufs Tor schießt, mal so über den Schlappen rutschen, so ein Halbvolley in den Winkel und dann weißt du schon wieder, okay, wird wieder eine Saison zum Vergessen. Nein, Spaß. Aber es war auf jeden Fall ein brutales Ding, 9 Minuten gespielt Kommst du noch auf die anderen Torschützen? Einen hast du schon genannt, der auch getroffen hat.
Versuche ich diesmal einmal mit Müller. Ich weiß gar nicht mehr.
Nee, hat er nicht.
Dann auf Nummer sicher Lewandowski.
Der hat 3 gemacht, also fehlen dir noch 2.
3. Robben Ribéry.
Ribéry hat 5-0 gemacht. Und ein Verteidiger das letzte Tor. Könnte sogar sein, dass es seine letzte Saison war.
Ja, ich glaube, ich habe es vor Augen. Das war dieses, wo die sich so über rechts krass durchkombiniert haben mit Lewandowski, glaube ich, noch so mit der Hacke oder so. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber dann war es wahrscheinlich Lahm.
War Fipsi Philipp Lahm.
Ja. Philipp Lahm. Geil. Das war schon noch eine geile Bayern-Mannschaft, ne?
Jetzt, also wirklich ganz kurz, wer irgendwie noch ein bisschen True Crime zum Einschlafen will, muss ich nur mal die Bremen-Aufstellung anschauen von dem Abend. Oh, ich habe wirklich selten sowas Skandalöses gesehen, was da auf dem Feld stand. Das ist wirklich unfassbar.
Boah. Oh, das ist hart.
Ich kann es mal kurz vorlesen für alle Bremen-Konnoisseure und Bremen-Hater im Tor. Absoluter Rückhalt, Felix Wiedwald. Dann von links nach rechts die Viererkette. Übrigens alle mit 6,0 oder 5,5 bewertet vom Kicker. Luca Caldirola, Falu Dian, Lamine Sané und Theo Gebrselassie. Im Mittelfeld ebenso mit einer 6,0 Florian Grillitsch. Davor laut Kicker im Zentrum Robert Bauer. Ich weiß noch, Power Bauer, der kam damals von Ingolstadt. Anderes als faulen konnte der irgendwie auch nicht. Zusammen mit Clemens Fritz, der irgendwie auf eine 4,0 gekommen ist, wie auch immer. Und dann über den Flügel Finn Bartels und rechts auch absolute Bremen-Legende Sambu Yatabaré. Und vorne im Sturm Aaron Johansson. Also zum Davonlaufen wirklich absolut gruselig. Jaroslav Dropny damals noch auf der Bank und natürlich die Legende Viktor Skripnik auf der Trainerbank. Abgenickt von Skripnik, das war damals auch ein absolutes Meme. Aber also, ich glaube, das ist die schlechteste Bremen-Startelf, an die ich mich erinnern kann, seit ich Bremen-Fan bin. Also das ist wirklich Wahnsinn.
Das ist herrlich.
Und damit
übrigens auch eine 4, ne? Aber soll nochmal positiv hervorgehoben werden, trotz der 6 Dinger, die er sich fangen musste.
Naja, gut. Wenn du da so Raketen von Alonso kassierst und nur hinterher schauen kannst, dann kannst du wahrscheinlich dem Torwart auch nicht zu viel ankreiden.
Ja, stimmt.
Aber das ist eigentlich fast schon eine Beleidigung an die Bayern, sich mit dieser Elf in die Allianz Arena zu stellen und zu sagen, hey, wir sind jetzt auch da. Ja, Wahnsinn.
Na gut, haben sie ja die Quittung für bekommen, ne? Das 6-0.
Ja, das stimmt.
Standesgemäß, sagt man ja so schön, ne?
Na gut, Anton. War jetzt mehr Nostalgie als Quiz, aber ich dachte, man taucht noch mal so ein bisschen ein. Weil wir es jetzt gar nicht erwähnt haben, wir hatten ja noch so ein bisschen die Tore vorhergesagt und teilweise sah es da gar nicht so schlecht aus. Du hast ja viele Tore gecallt mit deinen 43.
Ja.
Ich glaube, es waren am Ende 33, also ich war ein bisschen näher dran, aber es waren schon relativ viele und wenn die Aufsteiger da am Sonntag noch ein paar Tore machen, dann wird es vielleicht sogar was. Ja,
ja, ich habe natürlich voll auf Schützenfeste bei Mainz, Köln, Gladbach und Hamburg gebaut, das ist ja klar, wenn du da 43 sagst, dann willst du die Aufsteiger damit drin haben? Haben sie mir nicht gegönnt, aber ja, es war trotzdem, finde ich, ein erster Spieltag, der ja doch auch schon seine Geschichten mitbringt. Ne? Also
definitiv.
Wir haben die Augsburger, wir haben die Hoffenheimer, beide mit Auswärtssiegen. Wir haben die Wolfsburger, die vielleicht endlich mal das halten, was ihr Kontostand ihnen vorgibt. Und wir haben die Frankfurter als potenziellen ersten Verfolger der schon wieder fast übermächtig wirkenden Bayern. Also eine ganze Menge drin. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge, denn da könnte schon wieder alles ganz, ganz anders klingen. Ich bin sehr glücklich, dass es wieder losgeht, Moritz. Bedanke mich ganz herzlich und hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich und wie hoffentlich auch ihr alle da draußen.
Absolut, es hat richtig Bock gemacht. Ich bin wieder richtig drin irgendwie. Ich habe mich sehr auf die Bundesliga gefreut, auf den Auftakt. Und ja, so darf es gerne weitergehen. Und selbst wenn vielleicht die Meisterschaft nicht so interessant wird, bei uns wird es auf jeden Fall trotzdem weiterhin unterhaltsam bleiben. Wir werden auch, wenn alles gut läuft, die 100 Folgen knacken in dieser Saison. Von daher auch das vielleicht ein kleiner Grund, sich zu freuen, nochmal extra. Und ihr da draußen denkt auf jeden Fall auch gerne dran, über Insta, wenn es dann nächsten Samstag, nächsten Sonntag, Mittag sowas wieder eine Insta-Story gibt, was euch diesen Bundesliga-Spieltag bewegt hat. Wenn ihr Fragen stellen wollt, sehr, sehr gerne, wie unsere Meinung zu irgendwas ist, ob wir das auch so sehen wie ihr vielleicht, dann macht das gerne wieder oder schreibt uns einfach direkt auf Insta, muss nicht auf dieser Story sein. Dann könnt ihr es genauso wie die beiden Herrschaften heute in die Folge schaffen. Und das ist doch Grund genug, da mal so einen Kommentar zu hinterlassen.
Das hilft uns, das hilft euch. Und das ist ein schönes Wort zum Sonntag, ein schönes Schlusswort. Schreibt uns gerne, bleibt uns treu. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke.
Bis dahin. Ciao.